Herzlich willkommen bei uns in Aidlingen. Auch die Eltern mit ihren Kleinen und unsere Schwestern im Weitblick, die durch die Übertragung zugeschaltet sind und über die Leinwand die Bibelstunde live miterleben können. Wir Schwestern freuen uns, dass Sie da sind. Über dem heutigen Sonntag und der kommenden neuen Woche steht Psalm 100. In der Übertragung Hoffnung für alle ist der Psalm mit ein fröhliches Danklied überschrieben. Das hat mir gefallen. Dazu passt ein Ausspruch von Peter Hane: Dankbarkeit bringt Farbe in das Grau des Alltags. Ich sag's nochmal: Dankbarkeit bringt Farbe in das Grau des Alltags. Und Ida Friederike Görres schreibt: Es gibt nur eine Waffe, nur eine Arznei gegen die Traurigkeit, den Dank. Und nun lese ich Ihnen den ansteckenden und ermutigenden Text. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt mit Jubel vor sein Angesicht. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich, seine Gnade währt ewig und seine Treue durch alle Generationen. Ich bete zum Anfang. Herr Jesus, hab du so herzlich Dank, dass wir hier in deinem Namen beieinander sein dürfen. Du kennst uns an diesem Sonntag. Du weißt, was unsere Gedanken durchzieht und was unser Herz erfüllt. Herr Jesus, danke, dass du der bist, der alles im Inneren zum Schweigen bringen kann. Ein Wort von dir genügt. Herr Jesus, und hab Dank, dass du weißt, was unser Herz braucht. Gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz und rede du mit uns. Amen. Tag um Tag findet hinter den Mauern in den Sälen der Amts-, Landes- und Oberlandesgerichte eine Gerichtsverhandlung um die andere statt. Rechtsfälle aller Sparten werden geklärt. Angeklagte werden in erster oder höchster Instanz dem Richter vorgeführt. In seinem vierten Nachtgesicht wird der Prophet Zacharja von Gott als Augenzeuge in einen Prozess auf allerhöchster Instanz hineingenommen. Vor dem Thronsaal des ewigen und höchsten Richters verblasst der oberste Gerichtshof in Karlsruhe, der Europäische Gerichtshof in Straßburg oder gar der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Und dazu lese ich Ihnen den Text aus Zacharja 3, Vers 1 bis 5. Und mir wurde der hohe Priester Josua gezeigt, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Herr sagte zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dies nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Josua hatte schmutzige Kleider an und stand vor dem Engel. Der antwortete denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Und er sagte zu ihm: Sieh, ich habe deine Sünden von dir genommen und kleide dich mit Festgewändern. Und er sagte: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf den Kopf. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf den Kopf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand da. Und damit sind wir mitten hineingenommen ins Zentrum der Schau von Sacharja. Mir wurde der hohe Priester Josua gezeigt, der vor dem Engel des Herrn, vor Gott selber stand. Machen wir uns die Tatsache bewusst: Der hohe Priester Josua, das geistliche Oberhaupt Israels, steht als Angeklagter vor dem lebendigen Gott. Diesen Angeklagten betrachten wir zuerst ein wenig genauer. Bereits sein Name Josua lässt aufhorchen. Er beinhaltet eine gewaltige Botschaft. Gott, Jahwe, hilft, oder Jahwe ist Heil und Rettung. Der hohe Priester ist nach dem Mann benannt, der das Volk Gottes nach 40-jähriger Wüstenzeit ins verheißene Land führte. Noch gewaltiger: Josua ben Jozadak trägt denselben Namen wie Jesus Christus. Josua ist die hebräische Form des Namens Jesu. Es ist der Name, den der Vater dem Sohn gegeben hat, der über allen Namen steht und vor dem sich einmal alle Knie beugen werden, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Es ist der Name, in dem allein das Heil ist. Und dreimal lesen wir in der Bibel: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und schon der Name seines Vaters Jozadak, oder vollständiger Jehozadak, der ebenfalls Hohepriester gewesen war, lässt aufhorchen. Auch er ist eine Glaubensproklamation und bedeutet: Gott, Jahwe, ist gerecht. Und aus der Ahnentafel, das könnte man in 2. Könige 25 und 1. Chroniker 5 und Jeremia 42 nachlesen, da erfahren wir, dass dieser Jozadak ein Sohn des letzten vor dem Exil amtierenden Hohepriesters Seraja war. Nach der totalen Zerstörung Jerusalems im Jahr 587 vor Christus schnappte sich Hauptmann Nebusaradan den Hohepriester Seraja und weitere Israeliten und führte sie vor König Nebukadnezar ins Hauptquartier nach Ribla. Dort wurde kurzer Prozess gemacht. Seraja wurde zusammen mit den anderen Juden umgebracht. Sein Sohn Jozadak blieb am Leben. Er wurde in die Gefangenschaft nach Babel geführt. Trotz dieser Erschütterung und des Traumas, oder erst recht deshalb, lebte in Jozadak das Vertrauen zum lebendigen Gott. Das war's, was seinem aus den Gleisen geratenen Leben Halt gab, Sinn und Orientierung. Nie und nimmer hätte er sonst seinem Sohn, der ihm in der Gefangenschaft geboren worden war, den Namen Josua geben können. Stetig erinnerte er ihn daran, Gott, Jahwe, hilft. Immer wenn er den Namen seines Sohnes gerufen und ausgesprochen hat, vielleicht Formulare ausfüllen musste. Gott, Jahwe ist Heil und Rettung, auch wenn wir jetzt noch gar nichts sehen. Josua wuchs fern der Heimat im Exil auf. Und aus 1. Chroniker 5, Vers 27 erfahren wir, dass er ein Zadokide war. Das ist das höchste und vornehmste Priestergeschlecht in Israel. Nachkommen aus diesem Priestergeschlecht werden einmal im neuen Tempel Gott dienen. Also Josua entstammte dem vornehmsten Priestergeschlecht Israels. Und er muss ein entschlossener Mann gewesen sein, der mit den Verheißungen Gottes wie mit Zahlen lebte und rechnete. An der Seite Serubabels, des Statthalters, führte er 538 vor Christus den Zug der ersten Rückwanderer in die Heimat nach Jerusalem, nach Juda an, nachdem der persische König Kyros das erlaubt hatte. Und genau wie Noah oder Abraham baute er als allererstes zusammen mit den Priestern den Brandopferaltar für den Herrn. Er führte, so wie es Gott durch Mose geboten hatte, wieder das beständige Brandopfer ein. Die Versöhnung und die Beziehung zu Gott, das hat oberste Priorität und ist das Allerwichtigste. Das wusste Josua. Das Laubhüttenfest wurde wieder gefeiert. Gottes Volk hatte wieder Grund zum Feiern auf heimatlichem Boden. Entgegen allem heidnischen Widerstand legten Serubabel und Josua im zweiten Jahr ihrer Rückkehr im Vertrauen auf den lebendigen Gott den Grundstein für den zweiten Tempel. Die damaligen Führer der Judenschaft waren es, die Josua mit Einwilligung der persischen Zentralregierung in sein geistliches Amt als Hohepriester einsetzten. In Josua steht eine der wichtigsten Priestergestalten des Alten Testaments vor uns. Mit Zacharja zusammen erleben wir zum ersten eine ernüchternde Wirklichkeit und einen katastrophalen Tatbestand. Der Hohepriester steht als Angeklagter vor dem höchsten Richter. Nicht rein, nicht makellos, sondern unrein. Sein heiliges Priestergewand ist befleckt und beschmutzt. Das widerspricht der von Gott gegebenen Priesterordnung total und offenbart seine vollkommene Untauglichkeit als Priester. Dienstuntauglich, unrein. Das bezeichnet im Hebräischen ekelerregend, stinkend. Das Wort wird für die menschlichen Ausscheidungen, für Kot gebraucht. Die heiligen Gewänder sind mit Kot beschmiert. Ich musste an Jesaja denken. Ihm erging es ähnlich wie Josua. Der Tag, an dem er in Gottes heiliger Gegenwart stand und hineingetaucht wurde, veränderte alles. Er sah den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Sein Saum füllte den Tempel aus. Seraphim umgaben ihn. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Gesicht. Mit zweien flogen sie. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße. Und einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Von der Stimme ihres Rufens erbebten die Türpfosten. Alles, wirklich alles, ist von Gottes Gegenwart erfüllt und bestimmt. Und blitzartig war klar, was Sache ist. Gott allein ist groß. Wo Gott groß wird, wird der Mensch ganz klein. Wo sich Gott als der Heilige zeigt, kann der Mensch nur in größter Not ausrufen: Weh mir, ich bin verloren. Denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen Augen gesehen. Mit diesem Bekenntnis seiner Schuld liefert sich Jesaja bedingungslos an Gott aus. Unreine Lippen. Vor dem heiligen Gott wird das zur Qual. Jedes böse, gemeine und unnütze Wort klagt an und spricht einen schuldig. Schuldig, schuldig, schuldig. Jesus Christus, der Sohn Gottes, nennt das Übel beim Namen und deckt das Herz des Menschen als die Quelle aller Verunreinigung auf. Hört, sagt er, was ich euch sage und begreift doch. Nicht, was ein Mensch ist, macht ihn unrein, sondern das, was er denkt und redet. Böse Worte kommen aus einem bösen Herzen und sie beschmutzen den Menschen, der sie ausspricht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. Durch sie wird der Mensch vor Gott unrein. Das steht in Matthäus 15, Vers 10 bis 20. Und in Matthäus 12, Vers 36 und 37 lesen wir wieder ein Wort aus dem Mund des Gottessohnes: Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. An dieser Stelle zerbricht alle Selbstgerechtigkeit. Übertragen steht der Code für die eigene Frömmigkeit und die selbstgebastelte Gerechtigkeit, mit der der Mensch meint, vor Gott punkten zu können. Ich habe doch eine weiße Weste. Das haben mir schon viele gesagt. Ich habe noch niemand umgebracht. Bin noch nie in eine Bank eingebrochen. Gott muss doch mit mir zufrieden sein. Im Grunde ist das nichts anderes als Lug und Trug und Heuchelei, Schein. Der Apostel Paulus bezeichnet in Philipper 3 seine eigengelebte Frömmigkeit und die war punktgenau am Gesetz orientiert. Die betrachtet und bezeichnet er jetzt gegenüber dem überwältigenden Gewinn, dass er nun Jesus Christus als seinen Herrn kennen darf, als Kot, als puren Schaden und Verlust. Es ist tiefste Wahrheit, was Jesaja in Kapitel 64, Vers 5 vor Gott bekennt. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und dasselbe spiegelt Psalm 14 wider und deckt sich mit dem, was Paulus in Römer 3, Vers 23 schreibt. Darin sind die Menschen gleich. Alle, ausnahmslos alle, sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Das ist die nicht zu leugnende Wirklichkeit. Das ist der katastrophale Tatbestand, der auf den hohen Priester und auf Gottes Volk und auf ausnahmslos jeden Menschen zutrifft. Auch einem jeden Jesus-Jünger müsste das zu denken geben und durch Mark und Knochen fahren. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat im Leib, es sei gut oder böse. Mit Zacharja zusammen erleben wir zum Zweiten der unverfrorene Verkläger spricht die Wahrheit. Der Hohepriester steht mit seinen schmutzigen Kleidern vor dem ewigen Richter. Neben ihm, zu seiner Rechten, steht Satan, sein Verkläger. Es ist kein anderer als der Teufel. Auch Luzifer, Diabolos, Durcheinanderbringer genannt. In 1. Korinther 10, Vers 10 nennt ihn der Apostel Paulus den Verderber. Und in 2. Korinther 11, Vers 14 und 15, dass er sich als einen Engel des Lichts verkleiden kann. Satans Boten agieren auf dieselbe Weise. Jesus nennt ihn einen Mörder und einen Lügner von Anfang an. Er ist und bleibt der Widersacher und Erzfeind Gottes. Und zu allen Zeiten ist er zugleich der Feind von Gottes Volk und der Feind der Jesusgemeinde. Machen wir uns bewusst, der Satan gönnt uns nichts Gutes. Er gönnt uns den Guten, Jesus Christus, nicht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er erdreistet sich, den Zutritt zum Thronsaal des heiligen Gottes mit seinen Engeln. Diese Szene erinnert ganz lebendig an Hiob. Wo Gott ihn fragt, wo kommst du her? Und dann antwortet er, ich habe die Erde durchstreift. Also er ist nicht untätig. Und an das Szenario vom endgültigen Triumph und Sieg, das Johannes in Offenbarung 12, Vers 10 schildert, nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte. Es ist ungeheuerlich. Satan, der gefallene Engel, der selber Gott sein wollte, macht dem Hohepriester den Prozess. Er tritt vor Gott gegen die Geliebten Gottes an. Und indem er die, die Gott liebt, verklagt und angreift, versucht er, Gott zu treffen. Und dabei zielt er auf die totale Vernichtung. Dadurch, dass der Satan sich den Platz zur Rechten des Hohepriesters anmaßt, erhebt er zugleich Besitzanspruch an ihn. Und damit sagt er, du gehörst mir. Und damit hat er recht. Ich möchte an das Gespräch von Jesus mit seinem Jünger Petrus auf dem Weg nach Gethsemane erinnern. Petrus war zutiefst von sich überzeugt, nie und nimmer lasse ich meinen Heiland im Stich. Ich stehe zu ihm, selbst wenn ich mit ihm sterben müsste. Auf diese Selbstüberschätzung seines Jüngers erwiderte der Herr: Simon, Simon, sieh, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Es war mir interessant, dass Fritz Rienecker dazu vermerkt, nach der wörtlichen Übersetzung hat Satan sich alle Jünger ausgebeten. Er hat gewissermaßen ihre Auslieferung gefordert. Der Hohepriester Josua steht still und passiv da, während der Verkläger ihn verklagt. Kein Sterbenswörtlein kommt über seine Lippen. Er steht im Licht Gottes. Und jedem, der vor Gott steht, ergeht es so. Hiob bekennt in Kapitel 9, Vers 2, ja, ich weiß gar wohl, dass ein Mensch vor Gott nicht gerecht sein kann. Er kann ihm auf 1000 nicht eins antworten. Da steht der Angeklagte. Und es stimmt, was ein Ausleger schreibt. Wenn Satan zu uns von Gott spricht, dann lügt er. Aber wenn er zu Gott von uns spricht, sagt er die Wahrheit. Und dann geschieht was, was einem fast die Luft wegnimmt. Der ewige Richter ergreift das Wort. Der Herr sagte zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dies nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Der Richter wendet sich nicht gegen den Schuldigen. Gottes Zorn bricht über Satan los. Das ist die Wucht. Im Hebräischen beinhaltet Schelten eine starke Gemütsbewegung. Ich habe noch nie jemanden schimpfen gehört, der dabei nicht laut geworden wäre. Da ist man aufgebracht. Man könnte es etwas so wiedergeben, mit lauter Stimme und mit ganzem Einsatz abweisen. Gottes Liebe gilt seinem Volk. Eben deshalb ist er mit ganzer Emotion beteiligt. Deshalb seine Frage: Ist das nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Was für ein Bild! Der erste Mann unter der Priesterschaft eines heiligen Volkes und eines heiligen Gottes gleicht einem angebrannten, verkohlten Stück Holz, das zu nichts mehr zu gebrauchen ist und völlig wertlos ist. Das Feuer ist in der Bibel immer ein Bild auch für das Gericht. Und das hat Israel ja wirklich erlebt. Gott hat sein Volk aus dem Eisenschmelzofen Ägyptens errettet. Das kann man so wörtlich in 5. Mose 4, Vers 20 oder 1. Könige 8 und Jeremia 11, Vers 4 nachlesen. Und nach 70-jähriger Gefangenschaft hatte Gott sie aus dem Glutofen Babels gerettet. Und wir müssen bekennen, aus den Gasöfen von Auschwitz bis in unsere Gegenwart hinein. In seiner Rede vor dem US-Kongress am 24. Mai 2011 sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wörtlich: Wir sind die Nation, die aus der Asche des Holocaust entstanden ist. Und am Ende, da wird Gott sein Volk und die Jesusgemeinde aus der großen Trübsal retten. Was für Mühe, was für Arbeit lässt sich Gott seine Rettung in seinem Erbarmen kosten. Weil Gott gerecht ist und weil die Grundlage seines Gesetzes die Wahrheit ist, kann er keine 5 Grade sein lassen. Das weiß Satan. Und deshalb greift Gott mit Macht ein. Seine Gnade ist es, die die Anklageschrift auslöscht. Ich kann es kaum fassen. Es ist nicht ein Pünktchen erhalten geblieben von dem, womit Satan den Hohepriester vor Gott angeschwärzt und verklagt hat. Das hebräische Wort retten meint durchaus den Einsatz von Kraft und Gewalt. Etwas wegreißen, rauben, herausretten. Gott greift für sein Volk ins Feuer. Und der Josua erfährt hier im wahrsten Sinn des Wortes, was sein Name bedeutet. Gott, Jahwe hilft. Gott, Jahwe rettet. Er ist Heil und Rettung. In diesem Bild vom Brandscheid ist zugleich der Weg des Gottessohnes vorgezeichnet. Dr. Grimmer kommentiert: Jesus, der wie Holz in den Qualen des Todes am Kreuz verbrennt, er schafft Rettung. Der Vater zieht den Sohn aus dem Feuer. Den hat Gott auferweckt. Deshalb kann er Sünde wegtun, das heißt aus dem Untergang retten. So wertvoll sind wir Gott. So wertvoll. Nicht Vernichtung, sondern Rettung ist die Absicht Gottes. Satan muss von der Bildfläche verschwinden. Und aus dem Blickfeld des Propheten. Und dabei sind wir längst beim 4. Punkt. Gott handelt konkret und souverän. Der antwortete denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Und er sagte zu ihm: Sieh, ich habe deine Sünde von dir genommen und kleide dich mit Festgewändern. Und er sagte: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf den Kopf. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf den Kopf und zogen ihm Kleider an. Und der Engel des Herrn stand da. Der Befehl Gottes ist an die Engel in seiner Gegenwart gerichtet. Die standen die ganze Zeit über schon da. Und sie nehmen dem Schuldigen die unreinen Kleider ab. Und auf Gottes Befehl hin müssen sie Josua mit einem neuen Priestergewand einkleiden. Und dann ertönt das lösende Wort aus dem Mund Gottes, das nur er allein sprechen kann. Es beginnt mit dem ausdrucksstarken Siehe und fordert vollste Aufmerksamkeit. Sieh, ich nehme deine Sünden von dir. Nochmals Dr. Grimmer. Nehmen bedeutet hier wörtlich im Hebräischen überfließen, so wie etwa ein Fluss über die Ufer tritt. Das ist das Bild, wie wir durch Jesus Christus gerecht werden. Sein Blut, vergossen für uns, fließt über uns und macht uns rein. Das ist Gnade pur. Für die Erwählung und die Rechtfertigung allein aus Gnaden gibt es keine Vorbedingung. Sie bleibt Gottes ureigenstes Tun, das durch nichts und niemand verdient werden kann. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt Jesus diesen Kleiderwechsel, der in dem Satz des Vaters gipfelt: Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Die reinen Kleider, die Feierkleider, sind auch die Kleider, die der Sieger nach dem Kampf beim Triumphzug trägt. Es sind die Kleider des Heils, mit denen Gott die Seinen kleidet. Jesaja 61, Vers 10 ist ein einziger Jubel. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Gott kleidet vollkommen ein. Er befiehlt, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Damit ist der Turban gemeint, mit dem Goldschild, auf dem heilig dem Herrn eingraviert war. Und das bedeutet, du gehörst allein Gott und bist sein persönliches Eigentum. Merken Sie, da hat der Satan nichts mehr zu sagen. Das hebräische Wort wird auch benutzt für ein Testament machen. Endgültiges wird unverlierbar festgelegt. Ich erinnere an den neuen Bund. Da sagt Jesus Christus, das ist mein Blut des neuen Bundes. Das Testament beinhaltet, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat für viele zur Vergebung der Sünden. Das unterstreicht und versinnbildlicht der goldene Stirnreif des hohen Priesters, der darin seine Vollendung findet. Und mit der Verleihung dieses Turbans wird Josua über die Vergebung und die völlige Annahme hinaus wieder eingesetzt in sein Amt als Hohepriester, der Gottes Volk vor Gott im Gebet vertritt. Der kleine Vermerk ist wichtig. Der Engel des Herrn stand dabei. Das bedeutet, Christus selbst ist Bürge, Zeuge und Grundlage für die geschehene Versöhnung. Er ist auch unser hoher Priester, der für uns Fürsprache einlegt und mit Gnade beschenkt für all die Aufgaben, die wir brauchen. Er ist auch unser Rechtsbeistand, der uns vor dem Thron Gottes vertritt, wenn wir sündigen. Meine Kinder, schreibt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Seine Wunden beweisen und bezeugen das für immer und ewig, dass er um unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Mit Worten von Karl Bernhard Garve dürfen wir getrost beten. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er mich zu richten wagt, Christus hat für mich gebeten. Dass mein Bürge für mich spricht, das ist meine Zuversicht. Herr Jesus, ich möchte so sehr danken für diesen Text, den uns dein Wort gibt und wo uns dein Wesen aufgeschlossen ist und dein Herz und uns zeigt, Herr, wie sehr du uns liebst. Ich möchte so danken, dass du in dieses Feuer des göttlichen Gerichts hineingegangen bist, damit wir nicht hineinkommen, damit wir da durchkommen durch dich. Ich möchte so sehr danken, Herr Jesus, dass du uns heute Nachmittag über diesem Wissen froh machst und dass du uns begleitest, dann auch, dass wir dieses Wissen mit in die neue Woche hineinnehmen, dass es unseren Alltag, der manchmal grau ist und dunkel und trist, mit ganz viel Dank dir gegenüber erleuchtet und durchstrahlt. Und so segne uns und behüte uns und lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Und jetzt singen wir noch dieses wunderbare Lied 247, Gnade, die Jesus uns zugewandt, die unsere Schuld und Sünde bedeckt, strömet von Golgatha weit ins Land. Dort hat dein Heiland den Tod geschmeckt. Herzlich ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag um 14 Uhr. Wir freuen uns, dass Herr Pfarrer Hägele von der Brüdergemeinde in Korntal sie halten wird. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr trifft sich der Mittwochkreis. Und da kommt ein Gemeindeleiter aus der Türkei als Gast zu Besuch. Das lohnt sich, dahin zu kommen. Also Sie sind eingeladen in die Sonnenbergstraße 23 in Eidlingen, in unser Sonnenberg-Mutterhaus, Mittwoch um 20 Uhr. Und am Freitag, den 22.07., berichtet Herr Gerhard Schnitter aus seinem Leben unter dem Motto Musikalische Lebensreise. Dazu lädt der Hensler Verlag ein, am kommenden Freitag um 19.30 Uhr im Hensler Verlag in Holzgerlingen. Einige Flyer liegen draußen auf. Und bald sind Schulferien. Vom 6. bis 27. August füllen Menschen unser Haus, die ihre Bibel besser kennenlernen wollen. Und wenn Sie in der Nähe wohnen, können Sie gerne auch als Gasthörer am Bibelkurs teilnehmen. Vormittags werden die Bücher von 1. Mose bis 2. Chronika durchgenommen. Und nachmittags, außer mittwochs und samstags, steht eine Einführung in die wichtigsten Themen der Heilslehre bzw. Dogmatik auf dem Programm. Draußen sind Programme, da können Sie sich vertiefen und ja, herzliche Einladung. In unserem Gästehaus am Titisee sind noch freie Plätze in der Freizeit. Oh, das ist schon gleich vorbei, vom 16.07. bis 30.07. Und vom 13.08. bis 27.08. Familien mit Kindern und Alleinstehende sind dort herzlich willkommen. Ach nee, der 16. war erst gestern, gell? Also kann man immer noch anrufen und fragen. Ich täte ein paar Tage Auszeit brauchen. Und draußen wartet auf Sie der Stehkaffee, den der Mittwochkreis wieder vorbereitet hat. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie das einfach auf die Beine stellen und die anderen mit teilnehmen lassen. Und Ihnen noch einen frohen Sonntag. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.